Heute bei «Apropos» die Schweiz und Krieg in der Ukraine. Seit einem Jahr wehrt sich die Ukraine gegen die Aggressoren aus Russland. Der Krieg lässt kein Land in Europa unberührt. Auch die Schweiz hat sich im vergangenen Jahr dazu verhalten. Neutralität hin, Neutralität her. Es ist um die grossen Fragen gegangen. Sollen wir Waffen schicken in die Ukraine? Wie gehen wir mit den Flüchtlingen aus dem Krieg um? Wie mit den russischen Geldern und den Oligarchen, die bei uns sind? Ein Jahr nach dem Kriegsausbruch finden wir es bei «Apropos» einen guten Zeitpunkt, um zurückzuschauen. Was hat der Krieg mit der Schweiz gemacht? Über diese Frage unterhalte ich mich heute mit dem Bundeshausredakteur Markus Häfliger. Hoi Markus.
Hoi Philipp.
Markus, kannst du dich erinnern, wie du selber den Kriegsausbruch erlebt hast?
Es war ja am Morgen, 24. Februar, und ich muss ganz ehrlich sein, ich gehöre nicht zu denen, die heute sagen, ja, man hat ja gewusst, dass das passiert, und was sind das auch alles für unfähige Politiker, die das nicht gesehen haben. Ich muss sagen, ich habe zu denen gehört, die nicht gedacht haben, dass die Russen das werden machen. Ich habe mehr etwas erwartet im Stil von der Krim, irgendeine so eine Aktion unterhalb von der Kriegsschwelle. Aber der Full-Scale-Angriff, das war für mich ein Schock gewesen an dem Morgen. Es ist für mich, wenn ich auf mein Leben zurückschaue, eines von diesen zwei, drei grossen prägende weltpolitischen Ereignis, wo in meinem Leben auch einen gewissen Einschnitt, würde ich sagen, darstellen, so vergleichbar fast wie der Fall von der Berliner Mauer, wie 9-11 oder vielleicht auch noch der Ausbruch vom Irakkrieg. Das ist auch etwas gewesen, was ich hier sehr intensiv miterlebt habe. Und das gehört für mich in diese Grössenordnung, wenn ich auf die Jahrzehnte von meinem Leben zurückschaue.
Du hast geschafft am Tag im Bundeshaus, oder?
Genau. Es ist natürlich dann sofort die Frage gewesen, Krieg in Europa, was macht die Schweiz, wie reagiert der Bundesrat, Krisensitzung Bundesrat, und dann hat es eine Pressekonferenz gegeben vom Bundespräsident Ignacio Cassis, und es ist wahrscheinlich die schlechteste Pressekonferenz vom Bundesrat, die ich in meinen Jahren als Bundeshauskorrespondent erlebt habe. Es ist ein Desaster.
Monsieur le Président de la Confédération vous présentera une déclaration du Conseil fédéral.
Was ist so schlimm dran gewesen?
Angefangen hat es normal und okay. Der Bundespräsident ist angestanden, hat eine Erklärung abgegeben, wo er den Angriff in den deutlichsten Worten verurteilt hat.
Heute ist ein trauriger Tag, wie wir ihn schon lange nicht mehr gesehen haben.
Und soweit normal, nachvollziehbar, okay. Und dann hat er aber den Saal verloren, wenn er irgendeine Sitzung hat müssen. Und sitzen geblieben sind ein paar Chefbeamtinnen und Chefbeamte, die dann hätten sollen die Fragen der Journalisten beantworten, die sie aber nicht haben können beantworten. Das ist dann etwa eine Stunde vor sich hin meandriert, und es ist immer absurder und unverständlicher und unklarer geworden, was jetzt eigentlich gilt. Man muss auch sagen, es sind auch bedauernswerte Chefbeamte gewesen, weil sie haben eine Art Entscheid müssen vertreten, wo sie nicht selber gefällt haben, wo sie nicht einmal im Saal gewesen sind, also im Bundesratszimmer gewesen sind. Und Ende von dieser PK hat man einfach gewusst, irgendwo die Schweiz macht irgendwie nicht richtig mit bei den Sanktionen, aber gleich ein bisschen, und es ist alles unklar. Und dann ist wirklich die geballte internationale und nationale Kritik über den Bundesrat zusammengebrochen. Man kann es nicht anders sagen.
Die Reaktion war, dass man die Sanktionen recht schnell, recht konsequent übernommen hat.
Ja, es ist etwa 4 oder 5 Tage gegangen, bis die Regierung wieder Fuß gefasst hat. Und wir müssen vielleicht uns noch mal schnell zurückerinnern. Das ist schon ein wesentlicher Punkt in dieser ganzen Geschichte gewesen, oder? Die Schweiz hat ja schon 2014, wo Russland Krim besetzt hat, gewisse Massnahmen beschlossen. Die EU und die Amerikaner haben hier Sanktionen ergriffen gegen Russland, die aber die Schweiz nicht 1:1 nachvollzogen hat. Aber sie hat hier beschlossen, ja, wir wollen einfach die Umgehung von diesen Sanktionen verhindern über die Schweiz. Also man hat zum Beispiel, wenn ein russischer Oligarch in der EU sanktioniert wird, hat man wollen verhindern, dass dann der seine Geschäfte einfach in die Schweiz verleiht. Das hat man hier beschlossen und am 24. Februar 2022 hat der Bundesrat zuerst wollen so weiterfahren mit dieser eine Art Leitsanktionen, würde ich das noch mal nennen. Und das ist einfach hier auf krasses Unverständnis gestoßen. Und man muss heute sagen, das ist wirklich eine kolossale Fehlleistung vom Bundesrat damals. Verantwortlich sind hier vor allem das Aussendepartement von Ignazio Cassis und wahrscheinlich noch ein bisschen mehr das Wirtschaftsdepartement von Guy Parmelin. Die haben nämlich hier schlicht auch keine Optionen vorbereitet. Die EU und die Amerikaner haben ja den Russen schon lange, also sicher mehrere Wochen, wenn nicht Monate, mit Sanktionen gedroht, falls sie würden angreifen. Und die Schweiz hat wie den Fall nicht richtig vorbereitet. Wir würden ja erwarten, dass eine Regierung in so einem Fall mehrere Optionen auf dem Tisch hat, ausgearbeitet. Das war nicht der Fall. Sie mussten total improvisieren. Und dann sind so im Laufe von etwa 4-5 Tagen ist ein Bundesratsmitglied nach dem anderen eine Art umgekippt und hat dann so öffentlich eine Art durchblicken lassen, hey, ich bin im Fall schon auch für Sanktionen. Und am Schluss hat dann der Gesamtbundesrat das nachvollzogen und hat dann wirklich gesagt, jawohl, wir machen hier in dem Fall nicht wie 2014 Leitsanktionen, sondern Full-Scale-Sanktionen. Wir übernehmen einfach alles, was die EU beschließt.
Was auch recht schon klar war, ist, dass der Krieg auch einen grossen Impact auf das Verständnis von der Schweizer Neutralität wird haben.
Das ist so. Es ist natürlich dann die Sanktionsbeschluss. Das war nicht eine erstmalige Geschichte. Die Schweiz hat auch schon vorher in anderen Konflikten, also Syrien, Ex-Jugoslawien und so, immer wieder EU-Sanktionen übernommen. Aber im Ausmaß war das natürlich historisch. Und dazu kam, dass der Bundesrat recht unklar kommuniziert hat. Er hat es nicht geschafft, klarzumachen, dass die Schweiz neutralitätsrechtlich total neutral bleibt in diesem Krieg, aber trotzdem Sanktionen übernimmt, weil der Bruch vom Völkerrecht durch die Russen so krass ist, dass es wirklich eine andere Wahl gibt für ein Land wie die Schweiz, wo das Völkerrecht hochhaltet. Und der Bundesrat hat das wenig geschafft. Er hat dann einfach angefangen, ja, wir nehmen die Sanktionen, wir nehmen sie. Und im Ausland ist dann der Eindruck entstanden, die Schweiz gibt Neutralität auf. Das hat Schlagzeilen gegeben. In Amerika, in Deutschland, sogar der Joe Biden hat die Schweiz in einer Rede im Kongress erwähnt. Und der Eindruck war überall, jetzt ist die Schweiz nicht mehr neutral. Und bis zu einem gewissen Grad ist der Eindruck, der entstanden ist, hat man vielleicht nicht ganz verhindern können, aber der Bundesrat hat ihn wirklich befördert durch eine sehr suboptimale Kommunikation in den ersten Tagen. Hat man möglicherweise den Eindruck immerhin ein bisschen abschwächen können.
Was auch schwierig war, ist der Moment, wo man sieht, was für Verbrechen in der Ukraine stattfinden. Das Massaker in Bucha zum Beispiel hat auch für eine gröbere Kommunikationsverwirrung gesorgt innerhalb des Bundesrats.
Ja, genau. Dort hat es auch so gewisse Kommunikationsprobleme gegeben. Der Ignazio Cassis hat dann im ersten Moment irgendwie das nicht ganz klar verurteilt, sondern hat eher so etwas gesagt im Sinn, ja, es ist ganz schlimm, jetzt muss man das sauber aufklären. Dort hat es dann auch gewisse Empörung gegeben, unter anderem vom Präsidenten von Ignazio Cassis in einer Partei, Thierry Burkhardt, der dann sofort klarer reingegangen ist und das verurteilt hat. Ich denke, es ist dort zum Teil in diesem konkreten Fall habe ich jetzt persönlich Kommunikation von Ignazio Cassis nicht ganz so daneben gefunden wie andere politische Akteure. Ich finde auch, man muss ihm zugestehen, nach diesen Anfangspannen hat er im Laufe der letzten Monate viel klarer Tritt gefunden. Ich finde, er kommuniziert inzwischen viel sauberer in dieser Balance zwischen wir sind neutral und gleichzeitig verurteilen wir die Kriegsverbrechen, den Bruch vom internationalen Völkerrecht in den klarsten Worten. Ich finde, er ist inzwischen viel sicherer geworden in dieser Kommunikation.
Wer von Anfang an auch eine sehr spezielle Rolle hatte, ist Karin Keller-Sutter. Sie war damals noch Justizministerin und damit verantwortlich für das Asylwesen.
Sie hat sehr schnell reagiert und hat dann einen Der Schutzstatus S, eine Art, den hat es so in der Theorie schon gegeben, ist aber noch nie angewendet worden. Wir hätten einen speziellen Status geschaffen, weil man sehr schnell gemerkt hat, da werden Millionen flüchten oder, aus der Ukraine und sie werden zum Teil auch in die Schweiz kommen. Hat man dann den Status, weil man hat gewusst, man kann diese Leute nicht als Asylbewerber behandeln, weil das würde das System, erstens sind es keine Asylbewerber im klassischen Sinn und zweitens würde das System vom Asylwesen total zusammenbrechen. Man muss die schnell unbürokratisch aufnehmen und das ist sicher auch eine logistisch-administrative Leistung gewesen, wie schnell das umgesetzt worden ist, auch von den Kantonen. Das hat relativ schnell hat das angefangen zu funktionieren. Die Leute sind registriert worden, sind zum Teil in staatlichen Unterkünften untergebracht worden, aber eben auch zu einem grossen Teil auch von privat. Also es hat am Anfang, vielleicht erinnert man sich heute nicht mehr so daran, aber es ist schon am Anfang eindrücklich auch zu sehen, die Solidaritätsbewegung, die durch das Land gegangen ist. Zehntausende von Leuten haben irgendwie ihre Wohnungen geöffnet. Es hat Leute gegeben, die irgendwie 8 Feldbetten ihre Stuben eingestellt haben, die Ferienhäuser frei gemacht haben, dass wirklich Zehntausende von ukrainischen Flüchtlingen auch privat untergekommen ist. Und die Behörden haben das in dem Fall auch möglich gemacht. Das ist für normale Flüchtlinge viel weniger einfach. Also man hat da die Ukraine-Flüchtlinge auch letztlich mit mehr Recht ausgestattet als, sagen wir, ein normaler, ja, Schlusszeichen, Flüchtling, der aus Afghanistan oder Syrien in die Schweiz kommt. Also eines von diesen Beispielen ist, dass sie auch sofort das Recht hatten, zum Beispiel zum Dörfen arbeiten, falls sie eine Stelle finden und so weiter und so fort. Und eben auch die erleichterte Möglichkeit, dürfen bei jemandem privat unterzukommen.
Jetzt wird auch ein Schlaglicht darauf geworfen, wie die Schweiz mit andere Flüchtlinge umgehen, weil das haben wir dann noch viel deutlicher gesehen als sonst.
Es hat natürlich dann wie zwei Perspektiven auf das gegeben, oder? Die einen haben gesagt, ja, das ist eine Sauerei, oder? Dass man die Ukrainer in Anführungszeichen besser behandelt als irgendjemand, der aus Syrien kommt, der letztlich aus einer genau gleichen Situation kommt. Und umgekehrt positiv formulieren kann man es natürlich auch so, dass es auch wirklich im positiven Sinn wirklich auch eine Solidaritätswelle ausgelöst hat.
Wie ist denn heute? Wie viele Flüchtlinge aus der Ukraine sind noch da? Da sich die integrieren? Wollen die wieder zurück? Weiss man da etwas?
Es sind rund 75'000, die jetzt noch da sind. Also die aufs Komma kann ich jetzt die Zahl nicht aus dem Kopf nennen. Es sind auch einige Tausend schon wieder retourgegangen, die zum Teil irgendwann, gerade solche aus Kiew, ich kenne selber so eine Familie, die aus Kiew gekommen ist, wo nachdem der russische Druck auf Kiew weggegangen ist, wo es dann wieder zurückgekehrt ist und so. Aber 75'000 sind noch rund da und da sind in den Medien dann einige sehr spektakuläre Integrationserfolg sind da vermeldet worden, oder? Da sind Leute, die haben fast innerhalb von 3 Tagen irgendeinen Stell gefunden als Biochemikerin oder irgendetwas. Es gibt natürlich auch sehr viele, die nach wie vor keine Arbeitsstelle haben. Wo es kommt halt schon darauf an, ob jemand vielleicht in der Ukraine in einem Supermarkt geschafft hat vorher oder ob sie Biochemikerin an einer Uni war. Oder? Und für viele ist halt schon auch die Sprachhürde. Oder? Man hat in den Medien, gerade am Anfang, hat mich das immer ein bisschen lustig gedacht. Auch wir haben dann schon vor allem die halt am Anfang porträtiert, die da irgendwie möglicherweise schon fließend Deutsch, sicher Englisch haben können. Und es hat halt auch wirklich viel gehabt, wo kein, ich kenne selber solche, kein Wort Deutsch oder Englisch haben können. Und es ist klar, für die ist die Integration viel schwieriger. Und die sind halt zum Teil auch auf der Suche nach einer Stelle, finden sie vielleicht nicht. Aber es gibt auch viele Erfolgsgeschichten und es ist sicher so, dass sich von denen einige entweder schon haben oder noch werden können integrieren. Aber das kontrastiert mit dem eigentlichen Zweck von dem Schutzstatus S, weil auch Karin Keller-Sutter hat immer betont, ja, die Leute die müssen dann wieder gehen, oder, wenn der Krieg fertig ist. Und jetzt passiert so parallel die Integration, man will sie integrieren, ist ja auch notabene für den Schweizer Sozialstaat eine gute Sache, weil die Leute die kommen auch Asylsozialhilfe über. Das ist viel weniger, als was ein Schweizer Sozialhilfe überkommt, aber es kostet sicher etwas. Und der Staat hat das Interesse, dass sie integriert werden und gleichzeitig sagt man dann, aber die müssen dann mal wieder heimgehen. Das wird in den kommenden Jahren wird das schwierige Diskussionen sicher geben.
Kommen wir nochmal zurück auf die Ebene der offiziellen Schweiz. So im Frühling, wo der Bundesrat sich so ein bisschen eingefunden hat in die ganze Situation, ist es auch recht bald darum gegangen, was kann die Schweiz leisten für den allfälligen Wiederaufbau. Es hat eine Konferenz gegeben, Konferenz in Lugano von Ignazio Cassis. Wenn wir uns noch zurückerinnern, wie viel ist dort Eitelkeit gewesen, wie viel wirklich gute Dienste?
Die Konferenz ist ja schon eigentlich schon vor dem Krieg, also ein Höhepunkt vom Ignazio Cassis im Präsidialjahr geplant gewesen. Da ist noch um eine Ukraine-Reformkonferenz gewesen. Das ist so ein Programm, das es schon gegeben hat, wo es schon andere Konferenzen gegeben hat. Und die Schweiz hätte das einfach sollen quasi im Turnus jetzt übernehmen. Und die ist dann völlig umgewidmet worden. Wir hätten die Konferenz umgebaut zu einer Wiederaufbaukonferenz. Also da ist es noch nicht darum gegangen, irgendwelche Gelder zu sprechen oder so, sondern mehr so ein bisschen Prinzip, dass die internationale Gemeinschaft zusammen mit den Ukrainern auch gewisse Prinzipien formuliert, wie soll der Wiederaufbau funktionieren, und der Prozess geht ja jetzt auch weiter. Also gerade am WEF hat die Schweiz, also in der Person von Ignazio Cassis, die Lugano-Wiederaufbaukonferenz an London weitergegeben, wo es eine weitere Konferenz soll gehen. Also das ist sicher ein Element gewesen, das die Schweiz beigetragen hat. Ich würde das sicher als einen guten Dienst subsumieren, und ich sehe das jetzt nicht unbedingt primär als irgendein Profilierungsprojekt von irgendwelchen Politikern.
Wie konsequent hat die Schweiz eigentlich die Sanktionen umgesetzt? Kann man das sagen, ein Jahr nach dem Ausbruch des Krieges?
Also formell hat sie sie 1:1 übernommen, die von der EU. Und sie hat auch viel Gelder gesperrt. Also es gibt zwar immer Stimmen, die kritisieren, ja, es seien nur 7,5 Milliarden Franken, während in der Schweiz bis zu 200 Milliarden von Russen sollen liegen. Der Punkt ist einfach, es ist ja von Anfang an nie die Idee gewesen, dass man alle russischen Gelder konfisziert, sondern dass man die konfisziert von den sanktionierten Personen, also Leuten, die am Regime nachstehen. Da hat die Schweiz sicher mitgemacht. Es hat dann Fragezeichen gegeben, verschiedene Einzelfälle, wo irgendwelche Oligarchen ihre Schweizer Firmen dann noch kurz schnell der Frau überschrieben haben und wo dann die Frau auch sanktioniert worden ist, haben sie es in eine Stiftung ausgelagert und so. Und dort ist dann die Schweiz kritisiert worden, dass sie da einfach zu wenig genau anschaut. Es hat auch Missstimmungen gegeben, weil gewisse Politiker, also der Fokuskanton, das muss man da schon so deutlich sagen, ist der russischste Kanton in der Schweiz, ist Zug. Und der Zuger Finanzdirektor Heinz Tendler hat dann in einem denkwürdigen Interview auf SRF gesagt, das sei also nicht seine Aufgabe, da als Polizist jetzt irgendwelche russische Vermögen und Liegenschaften und so zu suchen und Firmen. Und es hat schon, ich würde es mal so zusammenfassen, die Schweiz hat mitgemacht. Ich würde sagen, so gut wie viele andere Länder, nicht schlechter. Ich meine, wir dürfen schon nicht vergessen, es haben auch bei den EU-Sanktionen haben sich sehr viele Staaten irgendwelche Ausnahmen ausgehandelt. Die Italiener irgendwie bei der Mode, glaube ich, und Belgier beim Diamantenhandel. Oder es haben schon alle auch auf ihre Interessen geschaut. Die Schweiz hat das nachvollzogen. Ich würde sagen, ordentlich, sicher nicht mit Überreifer, und in gewissen Einzelfällen würde ich im Nachhinein sagen, ja, man hätte da zum Teil schon noch ein bisschen mehr Eigeninitiative können entwickeln, um auch noch irgendwelche problematischen Figuren vielleicht noch ein bisschen eher das Zeug blockieren, als was passiert ist.
Ein Bereich, den wir jetzt gar noch nicht darüber geschwätzt haben, wo die Schweiz auch sehr direkt betroffen hat, ist die ganze Energiefrage von diesem Krieg.
Als ich mich jetzt vorbereitet habe auf den Podcast, habe ich es schon recht krass gefunden, was in diesem Jahr alles passiert ist. Viele Sachen hat man schon wieder ein bisschen vergessen, oder? am Anfang ist eben die Sanktionsfrage, das ist ja mehr eine politische Frage, die uns nicht betrifft, oder? Aber dann sind, also persönlich betrifft meine im Alltag, aber dann sind die vielen Flüchtlinge gekommen. Auf einmal ist irgendwie vor einem Kindergarten ein Auto mit Ukraine-Nummer gestanden und so. Und dann auf einmal hat es uns auch ein bisschen anfangen wehtun im Portemonnaie. Die Energiepreise sind in den Himmel gegangen. Man hat auf einmal Angst gehabt, lange das Gas für den Winter. Gibt es einen Strom-Blackout und so weiter. Also man hat das schon fast wieder ein bisschen vergessen, aber wir haben im letzten Herbst Angst gehabt, dass uns im Winter der Strom ausgeht. Der Bundesrat hat per Notrecht für mehrere hundert Millionen Franken angefangen, Gasnotkraftwerk in Bier wirklich aus dem Boden stampfen. Man hat irgendwie Gasreserven im Ausland eingekauft für sehr viel Geld. Man hat irgendwelche Stauseen das Wasser zurückgehalten, dass uns ja nicht der Strom ausgeht. Jetzt hat sich das alles ein bisschen entspannt. Klimawandel sei Dank und so weiter. Aber wenn man das sich nochmal Revue passieren lässt, es ist schon sehr viel passiert in diesem Jahr. Und ja, das ist die Folge, die wir wahrscheinlich vor allem auch im Portemonnaie als Bürgerinnen und Bürger am direktesten gespürt haben, dass auch die Energiepreise einfach eine Zeit lang zumindest in den Himmel gegangen sind.
Was uns bis heute weiterhin beschäftigt, ist die Diskussion über die Neutralität. Eigentlich seit Tag 1 von diesem Krieg.
Kurz nach dem Krieg ist Christoph Blocher gekommen und hat gesagt, was ihr da machen mit diesen Sanktionen, ist ein Bruch von der Neutralität. Er hat dann sehr schnell eine neue Initiative angekündigt, wo er will ein Neutralitätsverständnis in der Verfassung einbetonieren, wo jegliche Beteiligung an Sanktionen würde verhindern. Er ist jetzt inzwischen in Sammlung, also da sammelt er mehr zu Unterschriften. Also das war die Reaktion von der rechtskonservativen Seite. Dann, was ich noch viel spannender finde, ist aber, was in den Mitteparteien passiert ist, namentlich in der Mitte und vor allem auch in der FDP. Oder? Die beiden Präsidenten, der Thierry Burkhardt von der FDP und der Gerhard Pfister von der Mitte, die haben sich sehr stark profiliert in diesen Monaten durch, ich würde sagen, eine Neukonzeption der Neutralität. Also sie haben das, lehnen das klar ab, was der Blocher will. Und haben dann angefangen zu überlegen, ja, was heisst das sonst? Oder sie sind sowohl der Burkhardt wie der Pfister haben sich klar hinter den Bundesrat gestellt, gesagt, die Verurteilung ist grundsätzlich richtig, das ist kein Bruch von der Neutralität, sind dann aber zum Teil weitergegangen. Der Thierry Burkhardt hat eine Annäherung an die NATO verlangt und der Gerhard Pfister ist noch viel weitergegangen. Er hat gefunden, der Bundesrat könnte sogar eben bei den Waffen Export, mindestens der Re-Export von Waffen, Schweizer Waffen, die früher zum Beispiel an Deutschland geliefert worden sind, könnte er bewilligen. Er hat am Bundesrat vorgeworfen, er mache viel zu wenig. Die Schweiz werde im Moment in der Ukraine verteidigt und Neutralität hin oder her, die Schweiz müsse viel mehr machen. Also da ist eine richtige Neutralitätsdebatte losgebrochen, wenn ich sie in meiner bewusste Leben noch nie erlebt hat. Oder Neutralität, wenn wir ehrlich sind, vor einem Jahr hat das in der Schweiz niemand interessiert. Wir haben niemals einen Podcast über Neutralität gemacht. Seitdem haben wir, glaube ich, ein paar gemacht. Und das ist schon, es ist, oder auch auf dieser mehr, sagen wir, ein bisschen polittheoretischen, politkonzeptionellen Ebene hat der Krieg enorm viel ausgelöst. Das ist mir im Rückblick, auch als ich mich da vorbereitet habe, ich nochmal gedacht, es war wirklich ein wahnsinniges Jahr gewesen, auch innenpolitisch.
Jetzt vielleicht noch mal schnell zu einem Re-Export von Schweizer Waffen und von Schweizer Munition. Wie ist es jetzt dort genau und wie soll es in Zukunft sein?
Das konkrete Problem, das sich in den letzten Monaten, wo einfach wie nicht weggegangen ist von der Schweiz, ist, dass ja ganz Europa angefangen hat oder sehr viele europäische Staaten im grossen Stil Waffen liefern an die Ukraine. Und denn die Schweiz war klar, die wird keine direkte Waffe liefern. Das wäre wirklich das Ende der Neutralität. Das ist eigentlich unbestritten in der Schweiz. Aber was umstrittener ist, dann haben gewisse Staaten wollen Waffen an die Ukraine weitergeben, die sie irgendwann vor 30 oder 40 Jahren mal in der Schweiz gekauft haben. Also konkret Deutschland, Dänemark, Spanien vor allem. Und Das Problem ist, dass die Staaten die Waffen und Munition nicht weitergeben dürfen, wenn die Schweiz ihr Einverständnis nicht gibt als Produzent. Das ist rechtlich so auch unbestritten. Und dann sind die zu der Schweiz gekommen und haben gesagt, wir würden das gerne weitergehen. Und um diesen Punkt ist dann die Debatte entstanden. Der Bundesrat hat gesagt, nein, geht nicht. Also einerseits neutralitätsrechtlich, aber noch viel mehr wegen dem Kriegsmaterialexportgesetz, wo lustigerweise oder ironischerweise, ja, ist vielleicht das falsche Wort, eher tragischerweise, erst gerade verschärft worden ist, wenige Monate vor dem Kriegsausbruch. Und der Bundesrat hat aus meiner Sicht rechtlich zu Recht gesagt, wir können, gestützt auf das Gesetz, soeben erst vom Parlament beschlossen, den Re-Export von diesen, zum Beispiel eben Gepard-Munition und Schützenpanzer, die in Dänemark sind, von der Mowag in Kreuzling und so. Wir können das nicht bewilligen. Und um diesen Punkt herum ist dann sehr eine heftige Debatte entbrannt. Das ist von links kritisiert worden, aus der SP, aber eben namentlich auch vom Gerhard Pfister sehr scharf. Er hat gesagt, der Bundesrat hätte das machen sollen. Notfalls per Notrecht. Das sei quasi unterlassene Hilfeleistung, wenn man das nicht macht. Und die Frage ist, und die deutsche Regierung namentlich ist mehrmals zu der Schweiz gekommen und gesagt, bitte, bitte, gebt uns die Munition. Den Ukrainer geht Munition aus für die Flugabwehrpanzer Gepard, die wir ihnen geliefert haben. Und der Bundesrat ist da hart geblieben, was namentlich im schweizerisch-deutschen Verhältnis zu gewissen Verstimmungen geführt hat. Erst gerade diese Woche ist die Schweiz wieder kritisiert worden vom Vizekanzler Habeck und vom neuen Verteidigungsminister Pistorius. Eben die Kritik aus Deutschland hat uns sehr schlechte Presse verschafft in Deutschland, diese Weigerung.
Aber eben aktuell ist, um darüber nachzudenken, wie man diese Re-Export könnte erlauben.
Im Moment ist jetzt in den sicherheitspolitischen Kommissionen von beiden Räten sind jetzt mehrere Ideen herum, wie dass man das ein bisschen erleichtern könnte. Und es ist nicht ganz unrelevant die Frage, weil wenn wir da nicht flexibler wären, riskiert die Schweiz tatsächlich, dass andere Staaten sich in Zukunft zweimal werden überlegen, ob sie überhaupt noch, wenn Rüstungsgüter bei Schweizer Firmen wie Rheinmetall oder Mowag oder so kaufen.
Marktstand heute. Wie neutral sind wir denn jetzt noch?
Was ist Neutralität? Neutralität ist ein flexibler Begriff. Neutralitätsrechtlich sind wir neutral. Wir liefern keine Waffen, wir schicken keine Truppen, wir erlauben keine fremden Staaten, dass sie zum Beispiel jetzt im Zusammenhang mit dem Krieg über die Schweiz mit militärischen Flugzeugen fliegen. In dem Sinn sind wir immer noch neutral. Und das ist auch das, wo die Schweiz völkerrechtlich daran gebunden ist. Neutralitätspolitik, das ist viel ein schwammigerer, gummigerer Begriff, der im Laufe der Jahrzehnte immer neu interpretiert worden ist. Und in den letzten Jahrzehnten schon, das ist nicht neu, oder? Hat man eigentlich, ist man immer mehr, die Interpretation hat so gelautet, dass die Schweiz sich bei klaren Völkerrechtsbrüchen trotz Neutralität eine klare Meinung erlaubt. Und eben auch, dass sie halt auch Sanktionen ergreift, die nicht militärisch sind, sondern nur wirtschaftlich. Und es gibt Leute wie Christoph Blocher, die sagen, ja, das ist auch Kriegsführung, das ist eine Brotsperre, sagt er gern, und das sei auch eine Kriegsführung. Und die anderen sagen ja, nein, das ist eine Interpretation von der Neutralität, die halt an den Umständen geschuldet ist. Neutralitätsrechtlich, um meine Antwort zusammenzufassen, ist die Schweiz weiterhin neutral. Aber dass sie im Moment, namentlich auch von der russischen Seite, nicht als neutral wahrgenommen wird, das ist ebenso klar. Aber wenn wir ein bisschen in die Geschichte zurückgehen, auch im Zweiten Weltkrieg ist ja die Schweiz neutral geblieben. Und ich glaube, auch hier ist sie zu verschiedenen Kriegsphasen entweder von den Alliierten oder von den Deutschen auch nicht als neutral wahrgenommen worden. Also wenn man nur darauf abstellen würde, was in russischen, amerikanischen, deutschen oder was auch immer für Medien über die Schweiz steht, dann ja, das kann nicht der entscheidende Punkt sein, wie dass wir die Neutralität ausleben.
Man hat recht lange über die Veränderungen geschwätzt, die die Schweiz erlebt hat in dem letzten Jahr, die in gewissen Bereichen recht gross waren. Hast du das Gefühl, dass sie nachhaltige Veränderungen, die wir hier gesehen haben?
Nachhaltig ist, finde ich, aus heutiger Sicht würde ich sagen, sind zwei Sachen. nachhaltig ist, dass sie, glaube ich, wirklich unsere Energiedebatte verändert hat. Also, dass die Selbstversorgung bei der Energie und vielleicht auch in einem kleineren Teil, vielleicht auch bei Nahrungsmitteln und anderen wichtigen Gütern, aber vor allem bei der Energie, dass man neu gemerkt hat, wir müssen uns zu einem stärkeren Grad können selber versorgen. Ich habe das Gefühl, das ist einigermaßen nachhaltig. Das wird das Bedürfnis, der Wille, die Erkenntnis wird nicht weggehen. Und ich glaube auch, dass die Schweiz politisch ein bisschen europäischer geworden ist in diesem Jahr. Und zwar nicht im Sinn, dass wir irgendwie näher an einem EU-Beitritt wären, aber dass wir uns wieder neu in einer breiteren Bevölkerung als Teil von einer europäischen Wertegemeinschaft sehen. Eine Wertegemeinschaft, die demokratisch ist, wo gegen autoritäre Regime ist, wo auch weiss, dass sie bedroht ist, dass sie auch sogar militärisch bedroht ist und dass sie sich auch militärisch muss können wehren und dass man das eben nicht als 9 Millionen Ländli alleine kann machen mit irgendwelchen Superarmeen, sondern dass man auch da irgendwie auf eine mindestens informelle Kooperation mit den Nachbarn angewiesen ist. In dem Sinn ist die Schweiz in diesem Jahr aus meiner Sicht europäischer geworden oder mindestens Selbstverständnis von einem grossen Teil der Schweizer und ich würde sagen, möglicherweise auch ein bisschen realistischer und weniger politromantisch geworden in diesem Jahr.
Danke, Markus.
Danke dir, Philipp.
Das war die aktuelle Apropos-Folge. So ein Jahr Krieg aus Schweizer Sicht. Das war es mit einer Woche von Apropos. Die Sendung wird moderiert von Mirja Gabatur und von mir, Philipp Loser. Produziert werden wir von Laura Bachmann. Jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Ciao zusammen.